Und es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Jonas, hast du Bock?
Es fühlt sich reingesprungen an.
Du. Es fühlt sich reingesprungen an.
Wir sind gerade zwischen zwei Terminen, gerade so eine halbe Stunde.
Wir haben einen extrem vollen Tag und ich habe bemerkt, dass ich immer noch einen Kaugummi im Mund habe und ich habe richtig Schiss gerade, dass ich einfach zum Schmatzen anfange. Die ganze
Folge. Sollte hoffentlich rausgerechnet werden.
Ich habe den Kaugummi. Komm, ich lege den jetzt ganz demonstrativ, lege ich jetzt auf den Tisch hier.
Der ist ja grün.
Als Mahnmal, dass das nie wieder passiert, dass man mit einem Kaugummi schmatzen in den Podcast aufzeichnen geht. Folge 148, Senf statt Senfte. Ja, reingequetscht in unseren
die
vollen
Zeit
Tag.
Verfliegt, ja.
Wir haben so richtig Lust gerade.
Ja, wir haben das letzte Mal, wollten wir irgendwas über AI machen. Heute haben wir gesagt, haben wir jetzt doch keinen Bock mehr drauf. Insofern kicken wir das. Habt ihr euch eh nicht mehr dran erinnert, was wir da gelabert haben.
Nee, und es reden ja alle über AI. Ja, es reden ja alle über künstliche Intelligenz.
Wir nicht.
Ja, auch
nie.
Und ansonsten, es gibt genug Folgen auch von uns, wo ihr euch mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen könnt. Wobei ich sagen muss, das ist ein Fakt, das ist eigentlich schon ganz interessant. Das war der Anstoß letztes Mal, weil ich eine Statistik gelesen habe, beziehungsweise Zahlen gelesen habe, wie viel Computer gekostet haben in den 80ern. Unfassbar.
Ja.
Das ist ja unfassbar. Das war, wenn Leute sich zu Hause privat einen PC reingestellt haben in den Staaten, also die Zahlen beziehen sich auf Amerika, dann waren das 33% des gesamten Jahreseinkommens.
Ja,
das heißt, der Computer hat so viel gekostet wie praktisch ein Drittel des gesamten Jahreseinkommens.
Ich weiß noch sehr gut, wie das bei uns, als wir den ersten Computer zu Hause hatten, das war eine Rieseninvestition.
Abartig.
Also da wurde länger diskutiert als über irgendwie oder die Möglichkeit, ein Auto sich anzuschaffen, altes, gebrauchtes. Der Computer war heftiger.
Und worauf wir da eigentlich in der Folge hinaus wollten, also können wir es ja kurz zumindest anreißen, wir haben eine unglaublich schlechte Durchdringungsquote von künstlicher Intelligenz in Organisationen.
Ja, heute?
Also im Mittelstand aktuell, glaube ich, sind es 8%, wenn ich mich richtig erinnere an die letzte Studie.
Die aktiv verwenden.
Ja. Genau, ja. Die auch Use Cases generieren damit. Und man sich dann schon die Frage stellt, es ist absolut Wahnsinn, mit welcher Geschwindigkeit Organisationen, Computer, also PCs in Organisationen implementiert haben. Für ein Heidengeld. Obwohl es damals nichts mehr war als eine bessere Schreibmaschine.
Auf der anderen Seite hattest du halt Zeit. Also ja, sie haben schon früh angefangen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wann hat die letzte Firma in Deutschland einen Computer sich reingestellt?
Ja, das ist richtig.
Hat 20, 30 Jahre auf jeden Fall gebraucht.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, wir sind heute einfach auch extrem ungeduldig gegenüber neuer Technologie. Also
ja,
das muss schnell sein, das muss geil sein, das muss ballern und ansonsten ist es weg. Also ich meine, Blockchain war 2020 das neue heiße Ding, oder? Wann war Bitcoin so auf dem Riesenhype? 2019, 2020 oder sowas um den Dreh? Blockchain, alles ist Blockchain. Guck sie dir an, wo sie heute ist. Sie wird in der Logistik verwendet und that's it, glaube ich. Also,
ja. Ja, schon geil.
Wenig Geduld, wenig Zeit.
Ja. Es muss geil sein, es muss schnell sein, es muss ballern, das ist richtig.
Ja.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist doof.
Ja.
Außer, und jetzt kann man eine super Überleitung nehmen, es gibt schon eine Sache, die muss weder geil sein, noch schnell sein, noch ballern und trotzdem machen wir sie jährlich. Und das sind Mitarbeiterbefragungen.
Oh,
Für mich ist es ein Mythos. Warum? Also ich kann es mir immer noch nicht erklären, warum Organisationen so hemdsärmlich Mitarbeitendenbefragungen durchführen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen uns in Folge 148 dieses unglaublich leidige Thema der Mitarbeiterbefragung.
Nochmal vor.
Wiederholt vor. Wir haben auch ein paar neue Dinge, glaube ich, die wir dazu besprechen können. Und haben uns gedacht, Folge 148, gnadenlose Ehrlichkeit.
Mm.
Das ist die Folge. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns da heiß reden, Jonas. Ich sehe in deinem Gesicht, du bist so richtig schon anemotionalisiert.
Ja, fast schon genervt.
Das ist dann zumindest die perfekte emotionale Grundlage, Jonas, für eine geile Diskussion. Jetzt gehen wir erstmal in den Jingle, dann hören wir uns gleich wieder und dann machen wir dieses geile Thema. Folge 148, gnadenlose Ehrlichkeit.
Jawohl. Bis gleich.
Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
Und da sind wir wieder zurück.
Ich bin jedes Mal überlegen, ob ich nicht fürs nächste Mal eine AI-Version unseres Jingles mitbringen soll. Ich vergesse es jedes Mal.
Kannst du es nochmal ausprobieren.
Ja.
Mitarbeiterbefragung, Jonas.
Ja.
Mitarbeiterbefragung. Das ist
Was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass wir das wieder aufgreifen? Ich glaube, wie wir alle wissen, es ist Pain, es ist nervig, wir verstehen es nicht. Aber was ist denn der Grund, warum wir es heute wieder mitbringen?
Wir hatten letztens einen Termin.
Ja.
Wo es darum ging, dass eine Organisation den Anbieter zum Thema Feedback-Prozess jetzt ändern möchte.
Und wir ein Teil dieses Pitches sind.
Genau, wir sind ein Teil dieses Pitches. Und das Interessante ist, man kommt auf uns zu, dann sagt man, ja, wir haben eigentlich schon einen Anbieter für die Umsetzung von 360-Grad-Feedbacks.
Gehabt.
Gehabt. Ja. Und man hat bemerkt, dass die Leute nicht mehr so viel Bock haben, an diesem 360-Grad-Feedback teilzunehmen.
Ja, und man hat inhaltlich ein bisschen andere Anforderungen und so weiter und so fort.
Genau, die hat man ja dann immer automatisch.
Ja, klar,
also ein paar Anpassungsmöglichkeiten findest du ja immer.
Ja.
Ja. Und jetzt will man praktisch den Anbieter wechseln, um wieder so ein bisschen Drive zu erzeugen für das Thema Feedback-Befragung, für das Thema Mitarbeiter-Befragung. Boah, das ist, jetzt sage ich es, wie es ist. Mitarbeiter-Befragung, das sind mein persönlicher Nemesis. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir hatten mal ein großes Projekt mit einer Organisation, die uns damals angerufen haben, gesagt haben, ob wir noch vielleicht 2-3 Ausprägungen dazu machen können, dass das rote Ergebnis nicht ganz so rot ist.
Ja.
Ja.
Noch sehr gut, ja.
Und war auch sehr.
Ist auch nicht gut. Die einzige Anfrage, die wir dazu jemals bekommen
haben. Das ist schon super. Du generierst ein Ergebnis mit einem vorher definierten Fragebogen und danach bekommst du die Anfrage, ob wir das Antwortschema ein bisschen abändern.
Von der Drastik.
Genau, damit du es weniger drastisch zeigst, dieses Bild.
Ja.
Und dann muss ich sagen, das ist halt, eigentlich setzen 6 Themaverfehlungen.
Aber es ist ein sehr gutes Schaubild dafür, dass es die natürliche Reaktion ist. Also, wenn wir das jetzt mal von der Organisation trennen, hast du ja als Individuum, wenn du in Frage gestellt wirst oder angegriffen wirst, eigentlich nur 2 Optionen. Das ist Fight or Flight, ne? Und du hast natürliches Bestreben dahingehend, den Status quo aufrechtzuerhalten. Das ist in uns allen. Haben wir alle gleich. Und vielleicht anders ausgeprägt, aber alle haben das. Und was wir natürlich erleben ist, dass Befragungen aus einem Idealismus herausgeboren Schmerzpunkte aufzeigen sollen. Ne? Und danach leben wir eigentlich auch. Also ich frage nicht, wenn ich nichts wissen will, so in der Form. Und in der Realität, in der echten Welt, ist es aber so, dass es genau dafür verwendet werden
soll. Das ist typisch deutsch. Der Deutsche sagt der Amerikaner ist ja auch so, zu sagen, du gehst dir erstmal hin und sagst, hey, how are you? Du fragst erstmal, hey, wie geht's dir? Du hast aber eigentlich gar keine Intention, wirklich wissen zu wollen, wie es deinem Gegenüber geht.
Ja.
Du willst nur kein unhöflicher Vollidiot sein.
Ja, und du willst halt auch unterm Strich zeigen, wir kümmern uns, wir sind bedacht darauf, aber wir sind, also wenn man ehrlich ist, wollen wir halt schon auch die gute Story haben.
Du müsstest konsequent in so einem Moment eigentlich, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, 5 Minuten
lang
deine Lebensgeschichte erzählen.
Ja.
Ja, so und so geht's mir gerade im
Moment.
Ja, weil dieses, ja, passt schon, wie geht's dir? Ja, passt schon.
Ja.
Dann frag doch gar nicht erst.
Ja.
Also wenn so, da wird ja diese Frage alleine so inflationär genutzt, da schlussendlich niemand mehr eine ernsthafte Intention dahinter
sieht. Nein, ist es auch nicht. Das ist eine reine Floskel. Aber ich glaube, man kommt mehr und mehr halt natürlich jetzt auch in die Situation. Also ich hatte vor einem guten Jahr, ein bisschen weniger, auch eine Change-Befragung zu einem laufenden Change-Projekt. Und was ich ganz cool fand von den Leuten, die teilgenommen haben, du hattest eigentlich schon ein ziemlich klar differenziertes Bild.
Ich bin gerade total fasziniert, wie schön du es R-rollen kannst,
und
das, obwohl du eigentlich Schwäbisch redest.
Das
ist ja Wahnsinn, Jonas. Du bist ja ein richtiger Künstler.
Mit der Zunge ein Künstler.
Wahnsinn. So, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Und was halt cool war, die Leute haben sich wirklich damit beschäftigt. Die haben auch ein sehr differenziertes Ergebnisbild abgegeben. Und ein Ergebnis davon war halt in der Rückschau, also wie ein bestimmter bisheriger Prozess gelaufen ist.
Yeah.
Und das Faszinierende, manchmal muss man das ja dann auch als Berater einfach mal in die Beobachterposition gehen, wenn man dann diese Ergebnisse mit den Verantwortlichen diskutiert und dann eben halt auch an den Punkt kommt, so, okay, was machen wir jetzt draus? Die Tendenz ist natürlich klar. Wir als Change-Verantwortliche, wir nehmen das auf. Ja, gut, ein Change tut immer weh. Dass es nicht jedem gefällt, ist auch klar. Das, was wir damals gemacht haben, war jetzt nicht so gut, aber da sind wir ja jetzt dran. Also im Prinzip gehst du aus solchen Diskussionen immer mit einem Null-Ergebnis raus. Weil das Null-Ergebnis ist, ja.
Ja, du gehst mit dem Null-Ergebnis raus. Und das ist per se, vielleicht ist das so die Grundausgangssituation. Für uns ist eine Befragung die Grundlage, also eine mögliche Grundlage für Entwicklung. Für viele Organisationen ist eine mitarbeitende Befragung eine Maßnahme per se.
Ja.
Und das ist per se, ich nutze das Wort gerne, falsch. Das wäre so, als würde ich sagen, dich zu fragen, wie es dir geht, ist Maßnahme genug, um Kultur zu entwickeln oder um ein Ziel zu erreichen, was wir uns vornehmen.
Ja.
Richtig, ins Arbeiten kommen wir erst, wenn ich dich frage, wie es dir geht, du mir eine ehrliche Antwort darauf gibst und ich mir mit dir gemeinsam überlege, was wir ändern müssen.
Aber Fakt ist es halt auch so, wenn du angenommen, ich würde zum Arzt gehen und würde ein Screening machen. Ich weiß, dass ich die letzten 2 Jahre nicht mehr viel Sport gemacht habe. Ich weiß, dass ich mich okay ernähre. Nicht besonders extrem geil, nicht besonders extrem scheiße. Und der würde jetzt zu mir sagen, ja sorry, Darmkrebs. Würde ich sagen, ja. Oder würde ich sagen, what the fuck, nee. Und ich glaube, dass die erste Reaktion schon die natürliche ist, zu sagen, deflect, weißt du, also so, kann nicht sein. So, ich kenne so viele Leute, die machen das so viel schlimmer als ich. Wie kann das sein? Und ich glaube, dass das genauso die Wurzel ist. Du gehst zum Arzt, um dir erstmal bestätigen zu lassen, ist nichts Wildes. Du gehst nicht dahin, um zu wissen, wie schlimm ist es.
So werden wir sozialisiert. Jetzt weißt du, dass ich dasselbe Erfahrungen habe in diesem Thema und ich selber hatte Krebs. Und ich kann mich erinnern, als ich meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, du Mama, da passt irgendwas nicht.
Ja.
Jetzt auch, dann war ich da Anfang 20. Ja. Und sie gesagt hat, ja, jetzt gehst mal zum Arzt.
Ganz
und dann,
genau.
Und dann wird
und der sagt dir schon, dass alles gut ist.
Dass alles gut ist, genau. Wir gehen immer mit dieser Haltung rein, es wird alles gut sein. Ich muss aber auch dazu sagen, als mir mein Arzt relativ unverblümt noch 5 Sekunden gesagt hat, dass ich Krebs habe, war bei mir keine Situation des, ich wehre ab, ich möchte es nicht hören.
Aber du hast in dem Moment auch keine Kontrolle mehr. Und das ist der Unterschied zu einer tödlichen, also potenziell tödlichen Diagnose und einer schlechten Befragung. Da passt das Beispiel nicht mehr, weil bei einer schlechten Befragung hast du etwas sehr Zersetzendes theoretisch in deiner Organisation.
Was einen ähnlichen Effekt auslöst, nämlich auch das Gefühl der Kontrolllosigkeit in dem Moment.
Und das Tolle ist aber, du kannst die Kontrolle wiedererlangen bei einer Befragung.
Und das
anders als bei einer Krankheit.
Da kannst du Kontrolle wiedererlangen. Ja. Und das ist immer, und das muss man ja ganz klar sagen, warum lebe ich heute noch und warum geht es mir gut? Weil ich eben nicht gewartet habe, bis etwas, was geschlummert hat, größer geworden ist und damit unkontrollierbar wurde, sondern weil die Diagnose bzw. das Screening so frühzeitig durchgeführt wurde,
dass es
erkannt wurde und ich damit Kontrollmechanismen umsetzen konnte.
Aber dein Handlungsspielraum waren andere als der bei einer schlechten Befragung.
Das stimmt, wobei man schon sagen muss, wobei man jetzt wirklich sagen muss, es ist in Organisationen schon ähnlich. Also mal, wir gehen ja erstmal mit der Intention, in eine Befragung etwas erfahren zu wollen, wo uns der Schuh drückt.
Ja.
Wenn ich das befrage und ich bekomme das Ergebnis bei einer ersten Befragung und ich arbeite adäquat damit, dann kann ich abwenden, dass Leute frustriert sind, dass das Ding vielleicht chronisch wird. Ja, also ganz egal. Ja. Alles, was da drum war, aber die Leute mit dem ausgestreckten Mittelfinger durch die Gänge warten und sagen, was ist denn das für ein Scheißladen? Das ist ja alles das, was ich eigentlich verhindern will. Je mehr ich befrage, je mehr ich screene und dann nichts passiert, desto eher komme ich in die Situation, wo Leute entweder irgendwann mal Ehrlichkeit verlieren, weil sie nur durchklicken und sagen, es macht eh keinen Sinn. Oder halt sagen, sie nehmen gar nicht mehr teil. Und damit passiert ja nicht genau das, was wir uns ja eigentlich nicht erhoffen. Das höchste Maß an Kontrolllosigkeit, das Thema ist immer noch da, nur ich bekomme kein Feedback mehr dazu.
Ich würde nicht sagen, dass es Kontrolllosigkeit in dem Moment ist, weil du hast es nach wie vor unter Kontrolle. Du kannst es deflecten, du kannst es komplett reattribuieren. Anders als eine wirklich, also du kannst schon auch tödliche Krankheiten neu attribuieren, sie töten dich halt. deswegen passt das Beispiel nicht zwangsweise so gut. Bei einem groben Wabern von Unzufriedenheit über einen bisherigen Vorgang, du wirst es überleben. Du kannst es reattribuieren, du kannst stetig sagen, ja, das war jetzt weil, ja, das war hier und da sind wir jetzt ja eh dran, Chef. Du hast nicht eine faktische Diagnose, du hast immer eine Tendenzdiagnose und die kannst du rauszögern bis zum Gehen nicht mehr. Und das ist das Problem, du kannst ständig sagen, ja, ich mache jetzt ja oder ja, wir haben da ja schon gegengesteuert. Und dadurch, dass ich nicht sofort den Gegenbeweis habe, dass es nicht funktioniert, hörst du auf in der Diskussion. Und da merkst du einfach, dass man mit Befragungen sehr vorsichtig sein sollte. Einfach aus dem Grund, weil die Intention des Befragenden klar sein muss.
Die Problematik ist immer, egal, also komplett unabhängig von der Intention des Befragenden, führt eine Frage beim Befragten immer zu einer Erwartungshaltung.
Ganz genau. Und deswegen ist es halt für mich wichtig, wenn ich weiß, der Befragende will am Ende vom Tag ein Zeugnis haben und beweisen, dass er gut war.
Ja.
Dann frag manche Sachen erst gar nicht.
Ja.
So blöd das klingt.
Ja, ist richtig.
Dann frag sie erst gar nicht. Weil wenn du sowieso keine Ressourcen, keine Zeit und auch keinen Willen dazu hast, es anzupacken, dann werde ich als Dienstleister sehr anders fragen. Weil am Ende werde ich dich nicht erziehen. Also das, was du machen willst, werde ich für dich machen versuchen. Ja, auch wenn ich dich darauf hinweisen kann. Und da gehen, glaube ich, häufig die Welten auseinander, weil man Intentionen liest, die der andere gar nicht hatte und man dann schon sehr intensiv auch in den Austausch gehen muss, was er jetzt damit anfangen will. Weil jede Befragung, so ziemlich jede Befragung, hat Highlights, positiv. Weil, ich sage das ja häufig, wir schlagen unsere Leute nicht. Also unterm Strich werden viele Elemente aus Befragungen mit auch nur ausreichend vielen Leuten okay sein. Also ich wüsste nicht, ich würde sagen, selbst beim Wirecard-Skandal im Untergang hätte ich Kategorien gefunden, die grün gewesen wären. Mhm. Teamzusammenhalt zum Beispiel oder sowas. Ne? Mhm. Und aus dem Grund kannst du dir halt immer alles schön malen, je nachdem, was gerade rauskam. Und daran hakt einfach das Thema, will ich die Diagnose hören oder nicht? Und ich glaube, dass wir da, und das war ja auch das Feedback, was wir letzte Woche mal in einem Workshop bekommen haben mit Kollegen, so dieses Thema, da seid ihr schon ziemlich gnadenlos. Und ich glaube, das ist Vorteil und Fluch. Ne?
Es ist Vorteil, also grundsätzlich ja. würde ich behaupten, es ist für jede Form des Ziels Vorteil. Es ist für jede Form des Vertriebs Nachteil.
Ja.
Du hast, das ist ja, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben die beste, das beste Screening, Krebs zu erkennen innerhalb von wenigen Sekunden. Mhm. Ja? Und das auch so frühzeitig wie nie zuvor. Und damit erreichst du das, den bestmöglichen Ausgang.
Es tut aber weh wie Arsch.
Genau.
Wie viele Leute kommen.
Oder ich will es halt immer noch nicht wissen.
Ja.
Also ich bin immer noch an dem Punkt, ja, wir können das so komfortabel wie möglich gestalten. Ich will halt trotzdem nicht wissen, was hinten rauskommt.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, dann muss man es bleiben lassen. Also wenn ich mit dem Schmerz nicht umgehen kann, dass ich also dann befragt halt nicht, weil die Realität ist doch, warum stelle ich denn überhaupt eine Frage, wenn meine Intention gar nicht die ist, dass ich was verändern möchte oder
darauf eingehe. Beziehungsweise die, was halt schon eine häufige, man diskutiert häufig mit der Befragung anstatt mit den Leuten. Also eine Befragung hat ja auch niemals Anrecht auf Wahrheit.
Ja.
Niemals. Also nicht mal ein sehr gut konstituierter, einmaliger medizinischer Test hat Anspruch auf hundertprozentige Wahrheit. Mhm. Du hast immer eine Fehler, eine Ungenauigkeit in der Messung. Du hast immer die Möglichkeit für eine Fehldiagnose.
Ja.
Aber es ist ein Ausgangspunkt.
Ja.
Es ist ein Ausgangspunkt, um weiterzugehen, andere Experten zu konsultieren, wirklich in den Austausch zu gehen. Und was du halt nicht machst bei so einer Diagnose, du diskutierst nicht als Patient erstmal um den Zettel mit den ersten Laborergebnissen, ja, weil du dich gar nicht auskennst. Du weißt nicht, was weiße Blutkörperchenanzahl gut oder schlecht ist. Ne? Mm. Aber bei einer Befragung hockst du dich vor den Zettel und diskutierst, ob eine 3,5 jetzt gut ist und ob eine 3,3 nicht schlechter ist. Und das ist sinnlos, weil der Fragebogen dir diese Aussage nicht treffen kann. Wenn du ein Störgefühl hast und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht optimal, dann musst du in den Diskurs gehen.
Ja, das ist
und
das
dieser
das
Diskurs ist der Part, wo Leute, glaube ich, häufig an einem Punkt kommen zu sagen, ah fuck.
Absolut.
Ja,
absolut.
Ah, fuck.
Ja, absolut.
Ja.
Weil du dich ja in dem Moment ja eigentlich entblößt, angreifbar machst und in der Diskussion das ja auch offenlegen musst, dass es so ist.
Ja, und vor allem dein Projekt verlangsamt sich.
Richtig. Richtig.
Also schlechte Ergebnisse in einer zum Beispiel Challenge-Befragung heißen erstmal, hey, mach mal Piano, du solltest hier nochmal eine Schleife drehen vielleicht. Und das will keiner hören.
Es ist halt jetzt blöder, wenn unser vermeintlich neuer Kunde jetzt hört, was ich jetzt gleich sage, dann schneiden wir uns, dann schneide ich mir jetzt gerade eigentlich selbst ins Bein. Aber es bringt dir halt nichts, den Screening-Anbieter zu wechseln.
Punkt.
Richtig, genau.
Ja.
Also ja, du kannst es als Initial nutzen, um eine Abgrenzung zum bisherigen Prozess stattfinden zu lassen. Und das kann ich nachvollziehen. Wenn du mit dem vorherigen Prozess verbrannte Erde erzeugt hast und du willst neu beginnen, okay, alles klar, dann geh in den nächsten Wald und versuch da adäquat mit dem Wald umzugehen, mit den Bäumen umzugehen, mit den Pflanzen umzugehen.
Ja.
Aber wenn du halt genauso weitermachst wie vorher, dann wird halt auch der Wald niedergebrannt.
Der Überlebensinstinkt in uns ist einfach extrem stark. Und die Vermeidungstaktik gegenüber angstverursachenden Dingen auch. Das ist biologisch für mich.
Also
das ist wirklich für mich was Grundevolutionäres. Und es gibt sehr wenige Menschen, die über ihre, und ich glaube, das gilt auch für uns intern. Das ist jetzt nichts, was wir sind jetzt auch keine Übermenschen, die mit jedem Feedback sofort gut umgehen. Aber Tatsache ist, dass es einfach eine Notwendigkeit hat, diesen Angststatus, diese Angstsituation bewusst taktisch und strategisch einzuplanen. Es gehört dazu. Und es geht nicht darum, dass man am nächsten Tag sofort mit der Lösung durch die Tür kommt und sagt, keine Sorge, ich habe das im Griff. Aber dass man in der Lage ist, diese Angstsituation mit Leuten zu lösen, weil sie wird entstehen.
Absolut.
Und egal wann, ob das durch eine Befragung ist oder ob es dann dadurch ist, dass, also ich hatte das letztens jetzt mal, das fand ich so faszinierend, da hatten wir zwei Workshops und ich hatte mit diesem Kunden schon vor 1,5 Jahren davor schon mal Workshop-Sessions gehabt und sie hatten dann in der Zwischenzeit nicht mit mir das umsetzen wollen, sondern alleine, haben es nicht geschafft, zeitlich und auch ressourcentechnisch nicht. Und dann fällt nach über 1,5 Jahren der Satz, wo wir das wieder zusammen aufgreifen wollten, wir machen da weiter, wo wir in XY aufgehört haben. da weißt du einfach jetzt schon, das sind solche Hinhalteparolen, obwohl jeder weiß, es ist ja nichts passiert. Also wir können an nichts anknüpfen, da ist nichts geschehen. Und da merkst du aber, wie krass schwierig das ist, für Leute ihrer Belegschaft oder ihrem Team auch mal zu sagen, hey, wir packen das jetzt neu an, weil wir haben es nicht geschafft.
Ja.
Wir haben es nicht geschafft, nicht unsere Organisation, sondern wir haben es nicht geschafft. Das ist extrem schwer.
Weißt du, was ich schlimm finde? Dass das, was du gerade sagst, das ist Realität, da bin ich bei dir. Das, was ich schlimm finde, und da unterscheidet sich das von Krebs nicht wirklich. Die fehlende Diagnose führt nicht zur
Nicht-Existenz,
zur Nicht-Existenz.
Ja.
Und das ist ja das, was mich so stört. Du kannst natürlich erstmal deflecten und sagen, es interessiert mich nicht, ich will es nicht wissen. Das ändert nichts daran, dass dir irgendwann der Hoden bis zum Knie hängt. Und die Problematik ist jetzt einfach erstmal, wenn du sagst, du machst es bei einer mitarbeitenden Befragung. Wenn jetzt du Krebs hast, dann wirst du es relativ schnell bemerken, dass das Ding voranwächst.
Ja.
In Organisationen entstehen einfach blinde Flecken, wo du überhaupt gar nicht mehr mitbekommst,
was passiert eigentlich. Das meine ich eben,
genau. Der Zeitrahmen ist ein viel größerer.
Richtig.
Ja. Und deswegen finde ich es fast noch schlimmer. Ja. Also du hast bei einer Krankheit, die dich tötet, irgendwann mal Symptome, an denen du nicht mehr vorbeisehen
kannst. Genau, das meinte ich vorhin. Du hast eine ganz klare Links- oder Rechtsentscheidung.
Richtig. Bei Organisationen ist es einfach viel weicher in dem Moment.
Ja, ja.
Und
man kann zwar argumentieren.
Und dann hat man eine Möglichkeit, das auch irgendwo wegzulegen und zu sagen, dann ist es halt so. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass eine Führungskraft oder ein Vorstand jetzt kein großes Interesse hat, jetzt mit dem Aufsichtsrat einen Termin zu haben, wo drin steht, dass 60% der Leute keinen Bock haben, für uns zu arbeiten, ne? Oder abgefuckt sind von ihren eigenen Führungskräften. Ne?
Oder Beispiel. Nicht zufrieden sind mit dem Projekt, in das wir jetzt 10 Millionen Euro gesteckt haben.
Oder nicht zufrieden sind mit den Entscheidungen, die die Organisation als Allgemeines trifft. Und dann muss man sagen, okay, alles klar. Jetzt haben wir eine Situation, die ist unangenehm. Im schlimmsten Fall führt das natürlich auch in dieser eindimensionalen Art und Weise, die auch wieder mal ziemlich deutsch ist. Könnte das tatsächlich dazu führen, dass der Aufsichtsrat sagt zum Vorstand, hey, du bist raus? Bei so schlechten Ergebnissen bist du raus? Das ist jetzt auch erstmal per se eine schlechte Ausgangssituation.
Ja.
Weil wenn ich weiß, okay, ich nutze das, um schlussendlich dann jemanden rauszuschmeißen und zu sanktionieren, weil ein rotes Ergebnis nicht tolerabel ist oder ein gelbes Ergebnis, dann ist es auch schon wieder eine furchtbar schlechte Ausgangssituation für eine Befragung.
Und das ist der Grund, warum wir so häufig in Überlebensträger reinrutschen bei solchen Situationen. Es ist ja eigentlich erstmal nichts Vorteilhaftes, dass ein im Zweifelsfall kritisches Ergebnis den Überlebensinstinkt triggert. Der einzige Grund dafür ist, dass wir gar nicht dazu in der Lage sind, in Organisationen uns mal aufs Podest zu stellen, zu sagen, das Change-Projekt XY läuft nach Plan. Wir sind auch im Rahmen. Aber da haben wir Verfehlungen trotzdem begangen, die wir jetzt aufarbeiten müssen. Das wird nicht toleriert.
Ja.
Das ist nicht vorgesehen. Und dementsprechend, wenn es hochkommen sollte, triggert das so viele Ängste, die wir reduzieren müssen, damit wir unsere Karriere und unser Überleben in dieser Firma sichern.
Ja, aber wo fängst du jetzt an?
Ja.
Also das ist halt wirklich das, was mich, also das triggert mich hart, weil auf der einen Seite hast du organisationale Vorgaben, beziehungsweise eine Art impliziten Rahmen, der dich wissen lässt, sobald du über Fehler redest und ein Fehler auf dich zurückzuführen ist, hast du ein Problem.
Ja.
Und auf der anderen Seite wissen wir, dass eine Mitarbeiterbefragung nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn wir diesen Schmerz zulassen und daran arbeiten. Das heißt, eigentlich schneidet sich das ja.
Naja. Es schneidet sich, wenn man beides komplett getrennt voneinander plant. Also ich würde behaupten, dass zum einen kalkulierte Angstsituationen, nenne ich sie jetzt mal, wenn sie von Anfang an eingeplant werden und auch Tenor sind. Also ich sage es mal so, eine Change-Befragung und ein Change selber. Nehmen wir mal wirklich, bleiben wir bei dem Beispiel.
Yeah.
Hat ein Change den Auftrag, die Mitarbeiter zufrieden zu machen? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Er hat eine ganz andere Zielsetzung.
Pass auf. Ja. Warum tue ich mir da gerade schwer? Vor allem mit dem Thema Zufriedenheit. Zufriedenheit ist für mich ein Endresultat verschiedener Faktoren und ja, ein Change, der gut funktioniert, kann durchaus dazu beitragen, dass Leute zufrieden sind.
Habe ich noch nie gesehen.
Fakt ist, glaube ich nicht.
Jetzt hast du
den Markus Söder gemacht.
Ja, ja.
Glaube ich nicht.
Nee, weil die Tatsache ist, Mitarbeiterzufriedenheit ist ein viel zu vager Begriff. Darauf will ich raus. Zufriedenheit hat mit so vielen Dingen zu tun.
Das habe ich ja gerade
gemeint. Aber deswegen sage ich, das ist schon mal der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz wäre ja zu sagen, was versucht mein Change? Also was ist wirklich seine Zielsetzung im Output? Und dieser Output, nennen wir es mal, keine Ahnung, effizientere Prozesse, klarere Rollen, ne, bessere Kostenstruktur, Kostenreduktion.
Ja.
Jetzt mal Butter bei der Fische, Kostenreduktion ist ein relevanter Part. Und Kostenreduktion im besten Fall in einem so hohen Maß, dass trotzdem die Leute ihre Arbeit noch gut machen können.
Yeah.
Und wenn das eine Zielsetzung ist, dann würde ich ja in der Befragung gucken, hey, wie disruptiv war der Change auf eurer Arbeit? Mhm. Weil das ist ja der Faktor, den ich checken will.
Ja, ja.
Und wenn ich jetzt sage, am Anfang plane ich ein, dass die Disruption sehr hoch ist, dann kann ich die Befragung darauf anpassen bis zum gewissen Limit. Mhm. Ja? Also ich frage nicht einfach rein, wie war XY, sondern ich kann konkret den Outcome befragen. Und wenn ich dann merke, ich überschieße in mancher Hinsicht, dann kann ich mich hinstellen und sagen, hey Leute, wir müssen an mancher Stelle nachjustieren, weil das ist im Erwartungsrahmen, das haben wir früh kommuniziert, dass es das passieren kann, mhm. weil der Kostendruck bei uns extrem hoch ist. Mhm. Jetzt merken wir, dass es hier und da zu disruptiv wird, mhm. wir steuern nach.
Yeah.
Dann ist das im Sprech des Changes. Es befragt die richtigen Sachen. Was ich halt häufig erlebe bei Change-Befragungen ist, dass du so generelle Sachen fragst, wie zum Beispiel Transparenz. Mhm. Transparenz ist ein Begriff, den können die meisten Leute nicht gerade ausschreiben. Es funktioniert nicht. Und da muss man halt auch mal sagen, will ich jetzt als Berater, dass meine Führungskraft wegen jedem Bauchgrummeln seiner Mitarbeitenden sofort springt und alles ändert? Mhm. Nein. Mhm. Aber du musst bei größeren Bauchgrummeln, die dich überraschen, auf Lösungssuche gehen oder zumindest auf Problemanalyse gehen. Mhm. Das ist dein Auftrag. Und Transparenz ist ein gutes Beispiel. Das ist, ich liebe das. Bei jeder Change-Befragung, wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen mehr Übersicht. Dann lieferst du denen das und du machst Information. Ja, das ist zu viel. Mhm. Das ist zu komplex, das ist zu viel Information, wo finden wir uns da zurecht? Also du musst, ich verstehe, dass manche Leute irgendwann sagen, fuck it, ich ziehe das jetzt durch.
Mhm.
Ich habe keinen Bock mehr.
Mhm.
Ich merke schon, das tut euch weh, aber es tut zum gewissen Grad weh, ich ziehe das jetzt durch, weil ich kann nicht dauernd nachjustieren. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Du musst feste Phasen einplanen, um zu justieren, aber du musst auch von Anfang an kommunizieren, wie viel du bereit bist zu justieren.
Mhm.
Also was bist du wirklich bereit zu liefern, wenn du befragst? Und das muss früh am Ende vom Tag eingehalten werden.
Ja, vor allem muss es von Anfang an geplant werden.
Ja, genau.
Also das ist
Das Reinschießen ist immer ein Problem.
Das ist halt das, was, also es gibt ja ganze Bereiche, die mit ihrer Kompetenz nichts anderes tun, als diese Befragungen zu planen und umzusetzen.
Ja. Ja.
Es endet halt meistens bei der Umsetzung der Befragung und bei der Auswertung der Ergebnisse.
Weil es kein Flussgerät. Genau. Es ist keine Intention mit den Ergebnissen im weitesten Sinne mehr. Oder selbst wenn es eine Intention mit den Ergebnissen gibt, wird sie nicht nachverfolgt.
Ja.
Also,
und ich verstehe, warum Leute oft zu uns sagen, so mit künstlicher Intelligenz, Use Case, Mitarbeiterbefragung, jetzt kannst du im Endeffekt alles schon vollautomatisiert interpretieren lassen, du kannst Ziele ableiten lassen, du kannst Priorisierung stattfinden lassen auf Basis der Ergebnislage. Warum Leute das nicht wollen, weil schlussendlich...
Es ist noch ein Tool, wieder ein neuer Prozess.
Und erhöhte Pace.
Genau.
Du schaffst Geschwindigkeit, die im schlimmsten Fall dazu führt, dass am Ende dieses Geschwindigkeitsprozesses, dieses Prozesses etwas steht, womit ich nicht umgehen möchte. Ja. Und die manuelle Auswertung von Ergebnissen führt erstmal zu dem Gefühl von Kontrolle. Und da muss ich sagen, das ist ein Irrglaube, das ist ein absoluter Irrglaube, weil jeder einzelne Tag, in dem ich praktisch bei dem ich warte und das Ergebnis nicht veröffentliche, ist ein verlorener Tag, wo Leute dann schlussendlich irgendwann mal den Glauben daran verlieren, dass das, was sie einbringen, zu etwas führt, was man als Fortschritt bezeichnen kann.
Ja, absolut.
Und da muss ich halt sagen, okay, da beißt sich halt dann die Ratte oder die Katze,
Katze
in den Schwanz?
Die Katze in den Schwanz.
Irgendein Tier mit Schwanz.
Ja.
Ratte.
Ja.
Bei uns beißt sich die Ratte in den Schwanz.
In Bayern,
genau, in Bayern. dann musst du es bleiben lassen.
Ja.
Das ist halt wirklich das, wo ich sage, du kannst... Ja, also dann lass die Befragung bleiben. Das ist immer noch in meinen Augen besser, als eine Befragung zu machen, die zu nichts führt. Weil das ist dann noch frustrierender.
Und ich hab jetzt so zwei Beispiele, die finde ich mega. Zum einen dieses Heulen, in Anführungszeichen, von unten, was frustrieren kann. Das hatte ich jetzt heute als Beispiel. Da haben wir letztes Jahr einen Feedback-Prozess gemacht, der jährlich rolliert und übers Jahr hinweg so kleinere Impulse gibt. Und letzte Woche waren da scheinbar so ein paar Workshops beim Kunden und da war das Feedback, sie sehen eine der Personen sieht die Notwendigkeit nicht ein der Führungskräfte, sie findet das auch viel zu aufwendig, sie findet sich da überhaupt nicht zurecht, sie hat letztes Jahr 2 Monate gebraucht, um sich durchzuarbeiten. Sie war bei keiner Informationsveranstaltung, hat den SharePoint nie aufgesucht, hat nie auch nur mal eine Pull-Information betrieben.
Yeah.
Und was ist dann die Konsequenz?
Mm.
Die Konsequenz kann nicht sein zu sagen, da müssen wir dir jetzt aber helfen.
Nee, ja, ja.
Die Konsequenz muss sein, hör mal, wenn du das nicht gescheit machst, dann fliegst du aus dem Prozess halt raus, dann machst du es nicht.
Mhm.
Aber wir ändern doch nicht, weil du zu faul bist, deinen Teil zu tun. Und das muss natürlich, diese Härte und deswegen gnadenlos ehrlich, muss man auch in so einem Prozess führen. Ich hatte ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt in einem Strategieprojekt Führungskräfte, die müssen Workshops mit ihren Teams machen, um Ziele zu transportieren und zu übersetzen für die Teams. Mhm. Und an den übergeordneten Zielen zu arbeiten, hat relativ lang gedauert. Und jetzt sind wir an dem Schritt, in die Teams zu gehen. Und wir haben jetzt schon kleinere Team-Leads, die sagen, nö, das machen sie nicht. Mhm. Da kommen sie gar nicht durch mit der Zeit. In einem Monat, 3 Stunden mit ihrem Team zu arbeiten, an Zielen, in einem Monat. Mhm. Und wenn jetzt die Führungskraft drüber sagt, ja, verstehe ich, ist schon relativ viel, da müssen wir mal gucken, also ich werde da nochmal mit den anderen reden. Sobald da nicht die klare Kante kommt, zu sagen, vergiss es, priorisier es ein und zieh es durch, ja, wird nichts passieren. Das und dann brauche ich auch danach keine Befragen schalten. Ich weiß, warum das nicht das funktioniert.
Das ist immer das Gleiche. Solange, solange eine Grenze nicht konsequent
spürbar ist,
ja, werden Menschen immer Grenzen ausloten, wie weit sie
ganz genau. Und das deswegen, ist Fakt. Und ich verstehe es ja auch, unser Arbeitstag ist voll. Mhm. Deswegen muss man priorisieren. Ja. Deswegen musst du auch als Führungskraft Prioritäten diskutieren mit deinen Leuten. Mhm. Zu sagen, hey, ich weiß, 3 Stunden on top, die haben wir nicht einfach so.
Das ist so.
Aber wir sind jetzt konsequent und gnadenlos uns selber gegenüber, dass wir vielleicht manchmal 3 Stunden hätten, die wir rausstreichen
absolut können. Und da muss euch, und da ja, muss auch bei Befragungen klar sein,
ja,
Konsequenzen in alle Richtungen.
Ganz genau.
Das ist nicht,
und wenn wir sie machen, dann hat das in Folgemonaten
absolut
Konsequenzen für euren Kalender.
Absolut.
Ja? Ja,
und da ist eine Organisation in der Verantwortung, auf der einen Seite diese Grenzen nicht ausweiten zu lassen und auf der anderen Seite ist die Konsequenz für Mitarbeitende und Führungskräfte, die etwas mitteilen. Sobald Entwicklungsfelder auftauchen, die für sie spezifisch, wo sie spezifisch dafür verantwortlich sind, heißt das, Leute, ihr müsst dran arbeiten.
Ja.
Weil das, was KI uns schafft heute, ist, und das ist eine Möglichkeit, kompetente Menschen, die euch dabei unterstützen können, die Kuh vom Eis zu bringen, von administrativer Arbeit zu befreien und sie ihre Arbeit machen lassen.
Ja, oder auch schnell mal Lösungsvorschläge mit reinzuschieben.
Genau.
Es beschleunigt
Dinge. Das heißt aber auch, Leute, ihr müsst allesamt an den Dingen arbeiten. Ja. Und das bezieht sich nicht nur auf HR, nicht nur auf die Organisation, das bezieht sich auf jede einzelne Person innerhalb der Organisation, wenn es Themen sind, die sie betreffen.
Und es sind nur, das ist wirklich unterstrichen, doppelt unterstrichen, nur die Themen, auf die wir keinen Bock haben oder vor denen wir Angst haben, das werden ausschließlich, ohne Ausnahme, die Dinge sein, die uns voranbringen.
Absolut.
Und dann muss man sich überlegen, okay, mache ich 5 davon oder 1? Ich bin komplett fein mit einem, ja. Aber das sind die Dinge, wo wir reinhorchen sollten und reinarbeiten sollten. Und selbst wenn, nur mal angenommen, ne, um das Thema Change abzuschließen in der Hinsicht, nur mal angenommen, das funktioniert in eurem Kosmos, in diesem Projekt jetzt nicht mehr. Und ihr habt die Befragung trotzdem sinnvoll geplant. Mhm. Dann könnt ihr immer noch sagen, das wird aufgenommen, das wird an das Projekt drangehängt, ja, wir ziehen da noch eine Hypercare-Phase nach, wir nehmen uns da noch mal ein bisschen Ressourcen raus oder wir diskutieren es mit anderen, aber zumindest zu zeigen, dass der Input einen Output erzeugt, ohne das können wir stecken lassen und das wird, glaube ich, zu selten verstanden.
Das stimmt,
ja.
Das stimmt. Du, ich möchte jetzt noch mal eine Sache sagen. Wir haben jetzt heute zur Aufnahmezeitpunkt, 24. Februar. Krass, das kommt morgen schon raus.
Sehr gut,
Alltag. Ich hab ein bisschen Druck. Ja. Klimawandel eigentlich nicht existent, oder was würdest du sagen?
Nee.
Also
ich habe gelesen vor der Wahl, dass anders als das schlimme Thema Migration, das wir hier täglich spüren, also eigentlich nur Migranten draußen.
Eigentlich ausschließlich.
Ja.
Nur Messer.
Illegale. Nur illegale.
Illegale Messerangreifer.
Ja. Ist das Thema Klimawandel nicht mehr auf den Top 3 Themen der Deutschen? Haben wir es also geschafft, oder? Ja. Ist doch geil.
Klimawandel,
wir haben es durch.
Wir müssen jetzt
praktisch. Wir haben Februar mit 20 Grad im Schatten.
Genau.
Aber ansonsten alles super.
Und selbst da gehen die Leute noch Eis essen. Bei uns hat gestern die Eisdiele aufgemacht. Und da dachte ich mir so, und selbst da sitzen sie dann davor und
schlecken Eis. Endlich nicht mehr kalt.
Endlich nicht mehr
kalt. 3 Tage kalt war es.
Das sind normalerweise bei uns im Ort, als ich noch klein war, am 24. Februar in 2 Meter Neuschnee gesessen bist.
Ja.
Das ist erstmal komplett
irrelevant. Ich habe dieses Jahr konsequent versucht, Skifahren zu gehen.
Es war nicht möglich.
Es hat 2-3 Mal funktioniert auf Eis.
Und ich habe für die nächste Folge schon ein richtig gutes Thema.
Oh,
ja. Weil das aufgreift und das, was du vorher auch gesagt hast, es muss geil sein, schnell sein und ballern.
Ja.
Das, was mich frustriert an der Wahl, die jetzt gestern stattgefunden hat, und vor allem auch an der Dynamik, die unter anderem die AfD erzeugt hat, und eigentlich fast alle Parteien, ist, du kannst Menschen nichts mehr Komplexes vermitteln, ohne dass sie instant sagen, interessiert mich nicht.
Ja, oder abschalten oder also auf die einfache Antwort aufschalten.
Dieses, was du gesagt hast, es muss geil sein, schnell sein und ballern, das betrifft inzwischen finde ich fast alle Aspekte unseres Alltags.
Ja.
Und das fuckt mich ab. Sorry, ich bin Jazzmusiker. Du weißt ja, also, ich bin Pilot und Jazzmusiker.
Ja.
Genau, ein fliegender Jazzmusiker.
Ja.
Ich würde aber nicht sagen, dass ich Jazzmusiker bin, weil ich kann es nicht besonders gut. Ich spiele seit Ewigkeiten Gitarre, aber ich bin nicht gut im Jazz.
Ja.
Warum bin ich nicht gut im Jazz? Weil es abartig komplex ist, Leute. Die Möglichkeiten im Jazz sind fast unendlich.
Ja.
Erfolgreich ist aber nicht der beste Jazzmusiker, sondern Taylor Swift, die immer dieselben drei Akkorde rausballert, wo Leute dazu hüpfen können und dazu grölen können.
Dazu kann sich jeder einigen.
Genau.
Ja.
Und in jeglicher Hinsicht, ob das die Musik ist, ob das die Politik ist, ob das die Themen sind, die da draußen rumwabern, alles braucht eine einfache Erklärung. Und ich will einfach jetzt schon mal sagen, in unserer nächsten Folge, Episode 149, wird es darum gehen, warum das Eindampfen von Komplexität die wahrlich schlechteste Grundlage für nachhaltige Entwicklung ist.
Ja.
Deswegen freut euch jetzt schon mal drauf. Ich glaube, da haben wir ein Thema, über das wir alle diskutieren können. Und in dem Sinne wünsche ich euch alle noch eine schöne Woche.
Ich freue mich auf
die nächste Folge.
Genießt das schöne Wetter.
Genießt das schöne Wetter. Geht schön Eis essen im Februar.
Genau.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Ciao.